Liebe Studierende, verehrte Anwesende, im Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, da war die Erde noch wüst und leer und der Atem Gottes schwebte über den Wassern. So beginnt das große Gedicht von der Entstehung der Welt, das unsere Bibel eröffnet. Die Ruach Adonai, der Geist Gottes oder eben der Atem Gottes, ist das erste Subjekt dieses Gedichts. Die Größe, mit der alles beginnt. Sie trennt Chaos und Ordnung. Sie bestimmt Dunkelheit und Licht. Sie schafft Struktur im reinen Durcheinander. Sie gliedert die unbelebte und die belebte Natur und sie ruft schließlich den Menschen in die Verantwortung. Das Ebenbild Gottes, das, soweit wir wissen, als einziges Wesen ein Bewusstsein von seinem Schöpfer entwickelt hat. Es gibt kaum ein Wort im Hebräischen, das solch eine Vielfalt an Bedeutungen entwickelt hat wie dieses. Ruach, das semantische Kernelement, ist die hörbare Bewegung der Luft. Und dieses fächert sich dann auf in den Wind, in den Sturm, den Atem oder auch den Geist. All dies sind Erkenntnisse der altorientalischen Religionsgeschichte und Sprachwissenschaft. Darüber können eigentlich andere besser zu Ihnen sprechen, die da wirklich Fachleute dafür sind. Welches Wissen über den Atem kann Ihnen die Theologie in diesem Reigen der Kanzelreden eigentlich präsentieren? Diese Frage gibt mir die Gelegenheit, kurz ein weit verbreitetes Missverständnis über die Theologie anzusprechen. Die Theologie verfügt in Wahrheit über gar kein Sonderwissen. Sie kann keine eigenen Forschungsergebnisse über den Atem präsentieren, die das Weltwissen in irgendeiner Weise erweitern würden. Was die Theologie tut, ist dies. Sie erläutert den Sinn, den christliche Vorstellungen haben. Und sie tut dies nicht als ein neutrales Geschäft, sondern steht so, als ob dies ein Sinn wäre, der Menschen wirklich empfohlen werden kann, in den sie hineinverwickelt sind. Ein Sinn, der für das Handeln der Menschen einen Unterschied macht. Das ist es also, was in den nächsten Minuten passieren soll und worum es gehen soll. Um die religiöse Ansicht des Atems und den Sinn, den diese Ansicht erschließt. Meiner Meinung nach aber können wir dies heute nicht einfach so verhandeln wie irgendeine andere Angelegenheit. Wir können ja schlecht davon absehen, dass die Religion wieder einmal und vielleicht mehr als je zuvor eine prekäre Größe geworden ist. Eine ungültige Betrachtung, ein Pseudowissen, eine Überflüssigkeit. Deswegen schwingt das doch in jeder theologischen Erörterung heutzutage mit, dass die religiöse Weltsicht gar nicht mehr klar ist, nicht mehr selbstverständlich. Ich rede heute Abend zu Ihnen als zu Christinnen und Christen, aber ich rede mit euch auch wie mit welchen, denen die religiöse Ansicht fremd geworden ist. Deshalb müssen wir sozusagen noch einmal ganz von vorne anfangen. Das Aufmerken auf den eigenen Atem gilt in vielen Religionen als Startpunkt des religiösen Lebens oder der Meditation. In der Tat hat das Achten, das ganz bewusste Atmen, einen beruhigenden, sammelnden, einen konzentrierenden Effekt. Versuchen Sie es einfach vielleicht einmal ganz kurz und atmen Sie mal ganz bewusst ein und aus. Wenn wir an die Weisheiten alter Religionen denken, entdecken wir manchmal Einsichten von tiefer humaner Evidenz, die Menschen einleuchten, ganz unabhängig davon, ob sie selbst religiös sind oder nicht. Versuchen wir einmal, einige solcher Ansichten über den Atem zusammenzusammeln. Und vergessen Sie nicht dabei, ruhig weiterzuatmen, sagt mir eine Krankengymnastin. Das Erste ist dies: Unseren Atem finden wir immer schon vor. Wir haben nichts für ihn getan. Er passiert uns einfach. Wir wissen, unser Atem kann auch nicht da sein. Es wohnt ihm keine tiefere Notwendigkeit inne. Das nennen wir seine Kontingenz. Es ist einfach so, wir atmen. Und unser Körper ist klüger als wir. Wollen wir einmal, solange es geht, die Luft anhalten, dann lässt er uns nach einer Weile nicht. Unwillkürlich holen wir wieder tief Luft. Das ist seine Unverfügbarkeit. Außer mit sehr komplizierten und gewalttätigen Methoden gelingt es uns nicht, unseren Atem selbst zum Stoppen zu bringen. Es scheint fast tatsächlich so, als wäre unser Atem etwas, das uns auch gegenübersteht, das seinen Ursprung außer uns hat. Wir haben ihn nicht gemacht und ohne unser Zutun geht er irgendwann auch wieder. Ein zweites: Unser Atem ist uns doch der beste Ausdruck für unsere Lebendigkeit. Die erste Lebensregung des Neugeborenen, nachdem die Nabelschnur durchtrennt wird, ist der Schrei und das tiefe Füllen der Lungen. Auch die Mutter spürt das freie Fließen der Luft nach den unglaublichen Anstrengungen der Geburt. Der erotische Höhepunkt bahnt sich an durch die Intensivierung der Atmung. Das Seufzen, Stöhnen und Schreien begleiten ihn. Umgekehrt zeigt sich die Panik dadurch, dass es einem buchstäblich die Kehle zuschnürt, der Atem stockt, wenn man nach Luft schnappt, auf dem Trockenen schwimmt, wie der Dichter spricht. Schließlich sterben wir, anders gesagt, wir tun unseren letzten Atemzug, wir atmen ein letztes Mal aus. Man versteht, wie man darauf kommen kann, dass da unsere Lebendigkeit aus dem Körper hinausgeht und ein Eigenleben führt. Ein drittes: Die Umschau in der Welt entdeckt den Atem als universelles Prinzip für das Leben, als Teil jenes Stoffwechsels, der ein Lebewesen erhält. Biologisch ist die Abgrenzung mitunter etwas schwierig zu treffen, aber tatsächlich atmen die allermeisten Entitäten, die wir als Lebewesen klassifizieren. Wer so die Universalität des Atems für das Leben sieht, entdeckt sich selbst als Teil des Lebendigen, als Teil eines großen Zusammenhangs, dessen Teile auf ähnlichen Prinzipien basieren. Und schließlich, wir erkennen heute in der Gefährdung der Atmung die Verantwortung des Menschen. Nicht gegenüber der Natur im Allgemeinen. Die Natur wird sich variieren und regenerieren, so wie sie es immer getan hat. Sondern gegenüber dem Menschen selbst. Die Atemmaske, mit der Menschen in den Großstädten der Welt bei Smog herumlaufen, ist der deutlichste Ausdruck für diese Gefährdung. Wer den Atem der Welt gefährdet, gefährdet den Atem des Menschen. Ich lasse es an dieser Stelle einmal offen, ob das auch für das Rauchen gilt. Für einen mit sich hadernden Raucher wie mich eine schwierige Anfrage. Der Lebensatem, der Wind, der den Sauerstoff zu allem Lebendigen bringt, die intensivierte Atmung, all dieses ist Ruach. Wenn wir all das Gesagte zusammennehmen, verstehen wir vielleicht, warum das Alte Testament die Ruach Gottes zusammenfasst und personifiziert. Sie ist das schöpferische Prinzip des Lebendigen. Das, was unseren Körpern Vitalität und Spannkraft gibt und auch das, was unsere Seele innerlich weit macht. Wir verstehen auch, warum das Alte Testament uns den Gedanken einer Schöpfung präsentiert. Denn darin steckt ja eben genau dies, dass wir uns in unserer Lebendigkeit verdankt wissen, dass wir nicht aus uns selbst leben, sondern aus dem universalen Schöpfungswillen Gottes heraus das geworden sind, was wir sind. Seine Ruach ist es, die alles geschaffen hat. Unser Leben ist schlichtweg ein Teil jenes schöpferischen Gesamtlebens, das wir Gott nennen. Unser Atem stammt aus dem Lebenshauch Gottes, zu dem er schließlich auch zurückkehren wird. Darum heißt es am Schluss der Psalmen: Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Der Gedanke der Schöpfung hebt mein eigenes kleines Ich heraus und stellt mich in die Gemeinschaft alles Lebendigen, des Lebens und des Vergehens. Darin stellt der Glaube an die Schöpfung Gott aber auch als den Herrn über Leben und Tod vor. Genau dies drückt unser Psalm, den wir vorhin gemeinsam gebetet haben, auf unübertreffliche Weise aus. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg deinen Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Machst neu das Angesicht der Erde. Das Gesicht Gottes und das Gesicht der Erde stehen sich hier gegenüber, aber so, dass das Gesicht der Erde auf den Atem Gottes wartet, um von ihm belebt zu werden und neu zu werden. Der Herr über Leben und Tod nimmt den Atem eines Tages aber auch wieder von dem Lebendigen davon. Die Einsichten, die wir in der Schöpfungslehre, in der theologischen Schöpfungslehre behandeln, zielen auch auf die Kultivierung des Wissens um die eigene Sterblichkeit. Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss, heißt es im Psalm 39. Noch mehr. Die Lehre von der Schöpfung deutet beides, geboren werden und sterben, werden und vergehen, als Fügung durch den Willen Gottes. Es entspricht seinem unerforschlichen Ratschluss, dass die Welt so eingerichtet ist. Daher endet die alttestamentliche Lebenskunst auch mit der Vorbereitung auf das Sterben, darauf, dass wir uns einfügen in die große Bewegung des Lebensatems Gottes. Religion lagert sich vor allem an die Begehung der Kontingenz an. An Geborenwerden, an das Erwachsenwerden, die erotische Gemeinsamkeit, an das Sterben. Sie erinnert uns heute vor allem daran, verschüttetes Wissen über uns selbst zu pflegen. Wissen, das sich für uns in unserem Atem fokussiert und präsentiert. Mit dieser Auskunft ist Religion dann vor allem die Symbolisierung und auch die Ritualisierung von etwas, das wir ohnehin schon wissen. Eine Art Erinnerung an das, was unserem Leben eine unendliche Tiefe gibt, das wir im Alltag aber oft gering achten und nur als einen weiteren Termin einschätzen. Ich will diese Art, über Religion nachzudenken, nicht schlecht machen. Bedeutende Religionstheorien fußen auf ihr. Religion besteht danach in der Symbolisierung der der Grundprinzipien unserer Welt, in der Heiligung des sozialen Kosmos, ohne den niemand von uns leben kann. Und dennoch hat das Christentum den Anspruch, hier noch eine andere Hoffnung und eine andere Gottesanschauung zu bieten. Worin besteht sie? Gehen wir noch einmal zurück zu dem Gott des Lebens und Sterbens, zu Gott, dem Schöpfer alles Lebendigen. Dieser Gott in der Natur ist eben der Gott des Werdens und Vergehens. Wir wissen von diesem Gott nicht, wie er letztlich zu uns als Einzelnen steht. Die wunderbarsten Wasserfälle und Regenwälder hängen ebenso mit Gottes Willen und Gottes Atem zusammen, wie der Komet, der einschlägt und die Dinosaurier dahinrafft. Ebenso verschließt sich das konkrete Leben und Sterben von Menschen, ihr Atmen und Aufhören zu atmen, oft dem Sinn. Demgegenüber verkündigt das Christentum, im Geborenwerden und Sterben begegnen wir dem Gott, der letztlich nichts anderes ist als Liebe zu uns. Gott hat, so haben wir es in der Lesung vorhin gehört, Gott hat den Geist, und warum sagen wir nicht, den Atem seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Das Christentum lehrt, es gibt da keine Zweideutigkeit mehr, wie Gott zu uns steht. Das Böse wird vergehen, der Tod wird vergehen. Dafür steht Jesus mit seinem Sterben und Auferstehen persönlich ein. Jesus Christus ist der Atem der Schöpfung, die Lebenskraft Gottes in Person. Gott wird alles Lebendige schließlich zu sich ziehen. Damit kommen wir in einen Bereich unseres inneren Lebens, den unsere Erfahrungen und unsere Gewissheiten nicht mehr garantieren und einholen können. Und an dieser Stelle finden wir dann wohl auch den Grund dafür, dass das Christentum vielen Menschen suspekt geworden ist, weil nämlich christliche Theologen so getan haben, als hätten sie da ein höheres Wissen, eine Erkenntnis über alle Vernunft. Und weil sie diese vermeintlichen Erkenntnisse mit einem wissenssoziologischen Machtapparat verwalten und sichern wollen. Ein diskursiven System aus Theologie und Kirche. Deshalb noch einmal, was ich Ihnen gesagt habe, ist kein Wissen, nicht das Ergebnis methodisch sauberer Experimente, keine höhere Weisheit, die den Theologen vorbehalten ist. Dies ist nichts als eine Verkündigung in metaphorischer Sprache. Eine Verkündigung, die man bloß betrachten, glauben und auf die man hoffen kann. Wir können das nicht bewähren. Die Theologie kann nichts als versuchen, den Sinn dieser religiösen Vorstellung zu erläutern. Dies ist der Sinn. Der Glaube an Jesus enthält ein Element des Trotzdem. Er sagt aus, dass der bloße Glaube, das reine Hoffen und die aus ihm entspringende Liebe bereits mehr enthält als alles sichere Wissen und als alle methodisch errungene Gewissheit. Dies ist es nämlich, was er enthält, dass der Atem Gottes, der die Welt durchdringt, uns auch dann noch nach Hause holen will, wenn wir unseren letzten Atemzug getan haben. Darum, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja.